Also, ich meine, wenn du dir halt nur überlegst, dass prinzipiell Leute an die Macht kommen können, die die Demokratie dann abschaffen, ist auch schon irgendwie
Richtig.
ein Fehler im System, oder? Dass du keine Sicherheitsmaßnahme hast, die garantiert, dass dieses System bestehen bleibt in irgendeiner Form. Dass dann, keine Ahnung, gewisse Demokratiefeinde gewählt werden können und dann sagen können, ja, lassen wir jetzt mal hier sein, ne? Da keine Böcke mehr drauf. Ne?
Ja, also es
So.
ist ja auch nichts, was nicht schon passiert wäre und nicht tatsächlich auch derzeit wieder passiert. Ich weiß nicht, ob du dich mal
Stichwort,
mit.
man könnte aus Vergangenheit lernen, aber. Ne?
Ja, aber das kann da tatsächlich auch aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit Indien so ein bisschen verfolgt hast.
Gar nicht.
Indien gilt immer so ein bisschen als die größte Demokratie der Welt. Also 1,3 Milliarden Einwohner, ne? Und jetzt ungefähr 1 Milliarde
Ja.
Wahlberechtigte. Aber Indien.
So richtig können sie es nicht.
Ja, ist halt offiziell noch eine Demokratie. Praktisch ähnelt es immer mehr so ein bisschen Ungarn. Und auch Ungarn ist
Okay.
natürlich nach wie vor eine Demokratie. Aber die Regierung sorgt dafür und sorgt immer weiter dafür, dass am Ende nur ihre Partei gewählt wird.
Ist nicht China theoretisch auch eine Demokratie?
Ich würde sagen, nein, es ist ein diktatorisches System, was Wahlen durchführt.
Aber theoretisch verkaufen sie es als Demokratie, oder?
Natürlich, Nordkorea auch. Auch in Nordkorea gibt es übrigens
Ja.
unterschiedliche Parteien, die alle erlaubt sind.
Ja, damit
Weiß
du
mal
halt so
keiner,
tun kannst, als
aber.
hättest du Demokratie.
Bitte?
Ja, du musst ja irgendwie so tun, als gäbe es Demokratie.
Richtig. Natürlich
Also
tun dann die
musst du
anderen
ja so ein
Parteien nur das, was
bisschen.
aber auch die kommunistische Partei will, aber.
Na, die
Ne?
werden ja von denen wahrscheinlich eingesetzt.
Ja, sozusagen,
Oder
genau.
zumindest die, die sich nicht im Rahmen verhalten, werden halt ausgesetzt.
Ja, es sind halt im Grunde Blockflöten, ne? Also wie man sie aus der DDR
Ja,
kennt.
klar. Natürlich. Aber die werden da schon von Mr. Kim beauftragt, das zu tun. Die mögen vielleicht auch tatsächlich politisch ihm entgegenstehen, aber die wissen auch ganz genau, wie wenig Einfluss und Macht sie tatsächlich haben und dass sie da halt vielleicht ein bisschen reden dürfen.
Richtig, richtig. Und auch in China, also ist ein Drittel im Parlament gehören nicht der kommunistischen Partei an, ne?
Ja, es ist halt ein Drittel, damit hast du niemals eine Mehrheit.
Ja, richtig. Und es ist ebenfalls als Blockflöten.
Ja,
Aber
aber selbst wenn das halt so richtige Opposition wäre oder was, also, oder, ne, aber ja, du würdest halt niemals eine Mehrheit erlangen können und damit, ja, es ist ja egal, sitzen sie da halt und reden ein bisschen,
eben, richtig.
ne?
Richtig. Und so ist es ein bisschen in Ungarn. Und ja, wie gesagt, Indien geht auch immer mehr in die Richtung. Die
Ja,
haben
Russland
natürlich
zählt
den
doch eigentlich auch noch
Vorteil, also was heißt der Vorteil, aber die
Demokratie, oder?
Regierungspartei hat den Vorteil, dass sie einen unglaublich charismatischen Präsidenten derzeit haben mit Modi. Das ist ein Mann, ich finde immer extrem faszinierend, wie der sich verkauft. Ganz, ganz spannend.
Ja, ich kenne den jetzt überhaupt gar nicht,
Der ist Mitte 70
aber
und
ja.
zeigt sich halt wie einerseits wie so ein netter Onkel und Opa, gilt gleichzeitig als irgendwie computeraffin, ist Vegetarier, strenggläubiger Hindu oder tut zumindest so. Dementsprechend hat er diese ganzen Leute auf seiner Seite
Ja.
und verkauft einfach sich selbst, seine Partei und sein Land hervorragend. Er weiht ständig irgendwas ein, er ist immer in der Öffentlichkeit, und gilt gleichzeitig eben so als, der, der sich für alles einsetzt, eben gerade dadurch, ne? Und ja, schafft im Grunde immer mehr Platz für seine eigene Partei und drängt alles andere raus und schränkt immer mehr so ein bisschen auch,
Okay.
ja, oftmals eher indirekt, ja, die Opposition ein, ne?
Ja, aber der kann's dir dann zumindest irgendwie als nett verkaufen. Das ist auch schon mal was.
Ja, ich meine, alleine so wie er aussieht, ne, er sieht halt einfach schon sympathisch aus, wenn man den so sieht. Ich weiß nicht, ob
Okay,
du ein Bild
cool.
mal vor Augen hast, sonst gib gerne mal Modi
Nö, gar
ein.
nicht, gar nicht.
Narendra Modi, das ist einfach, er sieht halt einfach aus wie so ein netter alter Mann.
Wie heißt
Narendra Modi.
der? Rendram?
Narendra. Also ich spreche wahrscheinlich
Narendra.
nicht richtig aus.
Ah,
Ich kann
ja,
kein
ist ja
Hindi.
egal. Hauptsache ich lerne es zu tippen. Ach, der! Ja, den habe ich mal gesehen irgendwo, ja.
Ja, das sieht
Das ist das
einfach.
erste.
sympathisch aus.
Das erste Bild, was hier bei Google so kommt, da sieht der so richtig garstig aus. Und wenn du auf die Bildersuche klickst, dann kommen plötzlich ganz freundliche Bilder. Also das erste, was kommt, da sieht er echt aus wie so ein richtiger Schweinemann.
Muss ich ja mal Google benutzen. Oh ja, er guckt so böse da.
Ja, ja. Ne?
Ist auch nicht, was sie sich da also für Bilder
ausgesucht
haben.
Das ist schon interessant.
Ne, ist einfach...
Ja.
Ja, und so präsentiert er sich dann eben auch beim Yoga und ich weiß nicht was alles.
Ja.
Als ein richtig guter Inder, sozusagen.
Ja, aber Dingens, wenn wir schon von gescheiterten Demokratien reden, müssen wir wenigstens einmal kurz die USA erwähnen.
Ja. Ja, es ist tatsächlich so, das ist mal ganz spannend bei mir. Ich weiß auch nicht selber, warum das so ist, aber die USA haben irgendwie immer relativ wenig Effekt auf mich. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist mir ziemlich egal, was da abgeht.
Ja, ich meine, habe das jetzt auch eher als Witz gemeint, aber für mich ist ja gefühlt die Wahl bei den USA immer zwischen konservativ und rechtsextrem.
Ja, ist auch so. Was übrigens ganz spannend ist, also, wie sich so die Parteien da entwickelt haben. Denn eigentlich, also wenn du 100, 120, 150 Jahre zurückgehst, war das Parteiensystem eher umgedreht. Also die Republikaner waren die fortschrittliche Partei und die Demokraten waren konservativ.
Ja.
Die Republikaner sind traditionell eigentlich eine Klimaschutzpartei gewesen. Zum Teil einfach, weil viele Anhänger Jäger und so weiter waren. Die brauchen natürlich eine intakte Umwelt.
Mhm. Ja, wichtig, ne?
Ja, es ist irgendwie einfach, es hat sich total merkwürdig verändert dort. Aber gleichzeitig, viele würden jetzt sagen, ja, das ist doch Quatsch. Und die USA haben doch eine wichtige, die sind wichtig, gewichtig vor allem in der Welt. Und die Wahlen sind dort entscheidend. Und ja, stimmt, aber irgendwie interessiert es mich deutlich weniger, als wenn zum Beispiel in Polen gewählt wird.
Das ist mir irgendwie viel näher.
Es ist EU, es ist unser Nachbar.
Ja. Ich meine, es hat halt immer globale Auswirkungen durchaus, aber mich interessiert es halt eher jetzt, wie zum Beispiel dieses Jahr, weil es halt wirklich nur Pest und Cholera gibt in den USA. Und dann ist jetzt nur die Frage, wie schlimm wird's?
Ja, das ist ja schon seit vielen Jahren dort so. Und ich meine, ich finde es ja schon komisch, dass du anscheinend mindestens 85 sein musst, um da Präsident zu sein. Oder zumindest im Kopf.
Ja, 85. Ne, also jetzt gibt's ja so ein paar Leute, die dann sagen, also Biden wurde ja nur gewählt, damit es nicht Trump wird.
Ja, das stimmt wahrscheinlich
und
auch.
Und das ist jetzt die Frage, ob das jetzt nochmal klappt. Und andere sagen natürlich, wenn wir jetzt nochmal Biden wählen, dann stirbt er vielleicht einfach in der Amtszeit. Das wäre doch was, dann kommt vielleicht was Besseres ran.
Ne? Ja, das ist vielleicht kein so schlechter Punkt.
Ist auch legitim. Aber ja, also nochmal Trump wäre schon ziemlich schlimm.
Ja, natürlich. Die Frage ist halt, was bieten die Republikaner sonst als Alternativen? Das wird ja alles nicht besser. Das ist alles genau
so. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, ja. Na, also, deswegen, das ist das erste, was ich meine. Wenn du sowas hast wie die Demokraten, die sind schon ziemlich, ziemlich konservativ. Schon allein, dass da halt alles hier im Namen des lieben Gottes ist, ne? Also,
richtig. Richtig. Ne?
Aber die Alternative ist halt, ja, hast noch viel extremere rechte Arschbacken.
Du kannst halt AfD und CDU wählen, ne?
Ja.
Also, Teil der CDU oder AfD.
Ja. Ach, ist das alles hier zum Koten.
Ja. Ja. Willst du noch ein bisschen koten in diesem Jahr?
Ja, bitte.
2024 hat ja erst begonnen, in Anführungszeichen. Na gut, die Hälfte ist schon fast rum, ne? Aber dennoch.
Ja, aber
kann
ja schon viel Scheiße gehen.
Ja. Ein Thema ist ein bisschen hängen geblieben, vielmehr eigentlich aus den Vorjahren, aber möchte ich erwähnen, weil es vielleicht dieses Jahr nochmal relevant wird, nämlich die Chat-Kontrolle der Europäischen Union. Das wird beim nächsten beschissenen Thema der Europäischen Union, nämlich, dass sie ihr Möglichstes tut, uns immer wieder weiter zu überwachen. Und die Chat-Kontrolle ist ja gerade so das möglicherweise kommende nächste Ding, dass einfach alles mitgelesen wird mal wieder. Denn wir wissen ja, alles, was wir tun, ist potenziell gefährlich, und zwar sehr gefährlich. Alles, was wir schreiben oder auch verschlüsselt, das deckt ja alles nur terroristische Taten und Kinderschändung und andere üble Dinge. Jede Nachricht, die wir so senden, wenn wir per Messenger uns schreiben, dient nur dazu, die Europäische Union, die Demokratie zu unterhöhlen. Und deswegen muss das alles mitgelesen werden.
Ja.
Sagt die EU.
Sagt die EU.
Unter anderem, ja. Sagen noch ein paar andere Leute, die da auch ziemlich mit dabei sind. Hier, wie heißt denn der Schauspieler, der das auch so toll findet? Der setzt sich da ganz extrem für ein. Ach, ich komme nicht drauf. Das war... Ich such mal eben, wer das war. Der lobbyiert seit 1, 2, 3 Jahren da bei der EU dafür.
Mhm.
Du wirst wahrscheinlich überrascht sein. Ashton Kutcher.
Ah, okay. Ja, gut.
Der findet das fantastisch. Der möchte das. Und der sitzt da die ganze Zeit mit den Leuten rum und versucht, davon zu überzeugen, das durchzusetzen.
Okay, ja, Ashton Kutcher, ja, der existiert halt so, ne?
Ja, was der schauspielerisch macht, habe ich keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass es den gibt und dass er anscheinend politisch ein Arschloch ist.
Ich wüsste auch nicht, wann ich zuletzt irgendwas von oder mit ihm gesehen habe. Also, ja.
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal was mit ihm gesehen habe.
Mit ihm zusammen im selben Raum?
Das auch nicht, aber auch auf einer Mattscheibe nicht.
Ja. Nee, ja, naja, dann ist der halt ein Arschloch. Also ich meine, das ist ja auch immer so, dass das Ding so Schauspieler, Musiker und so weiter sollte man, glaube ich, am besten nicht erwarten, dass die irgendwie tolle Menschen sind.
Oder das irgendwie sowieso groß nicht. Gebildet also ich finde es ja sehr löblich, wenn sie sich für Politik einsetzen.
Natürlich,
aber... Weiß man wenigstens, wie man sie einschätzen kann, ob jetzt positiv oder negativ. Aber
ist
auch gut, wenn sie sich für ihre Sache einsetzen, was sie auch immer für Dinge halten. Aber das zumindest finde ich sehr problematisch von ihm. Und jetzt weiß ich zumindest, wie ich ihn einschätzen kann. Nämlich als unangenehmen Zeitgenossen.
Ja, cool. Ja, das war dann quasi alles, ne?
Ich fürchte ja. Also das sind so die Ereignisse, die für mich wichtig waren in den letzten 10 Jahren politisch oder zumindest jeweils runtergebrochen, die für mich am wichtigsten waren.
Ja.
Ja,
cool.
Und die auch so ein bisschen mein Weltbild eben prägen und mein politisches Denken.
Mhm. Wunderbar.
Ich hoffe, es war aufschlussreich und interessant.
Ja, also ich meine halt leider nicht viel Erfreuliches, aber da müssen wir, glaube ich, durch. Ne?
Das liegt ja nicht an mir.
Ja, cool. Dann geben wir jetzt, glaube ich, einfach weiter zu irgendwas, was jetzt kommen mag.
Genau. Hört weiter. Ja. Es wird bestimmt noch einige Zeit geben in dieser langen Episode zum Geburtstag. Wir hören uns an anderer Stelle später oder in der nächsten Folge.
Ja.
Bis dann.
Weiter. Kommen wir jetzt zu schlechten französischen Komödien, wo man nicht weiß, sollen wir jetzt, lachen wir jetzt über den Rassismus oder lachen wir wegen dem Rassismus? Monsieur Cloud und seine Töchter hat leider zwei Nachfolger bekommen. Schrecklich. Also auch.
Hab ich nicht gesehen, aber damals waren ja französische Komödien noch der heiße Scheiß.
Hab ich gesehen, war damals schon sehr merkwürdig. Mhm. Du weißt halt nicht, ist das jetzt rassistisch oder machen sich drüber lustig? Beim zweiten Teil wurde es ja ein bisschen offensichtlicher, dass es wahrscheinlich einfach nur rassistischer Scheißdreck ist, aber
Ja. Mir fällt gerade was auf. Ich habe hier, ich habe ja eigentlich die falsche Liste. Ne? Ich habe ja hier auch wieder eine nur mit japanischen Filmen. Ich habe mich gerade gefragt, wo sind die Ausländischen? Du hast die Ausländischen auch noch, ne? Extra.
Ja.
Ja, dann können wir die ja anschließend nochmal kurz nachreichen. Aber ich habe hier noch auf der 3 den anderen Kenshin.
Ah.
Immer noch geil. Ne? Brauchen wir durch nicht mehr viel mehr zu sagen.
Genau.
Was hast du denn auf der 3?
Die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1. Also quasi der Abschluss, erste Teil des Abschluss der Tribute von Panem. Habe ich gesehen, war gut. Tribute von Panem hat dieses Young Adult Genre losgetreten, ist halt wirklich das Beste.
Ja, war in Ordnung. Ja. War in Ordnung. Kann man mal machen.
Genau.
Und Platz 2 und 1 kann man hier nicht mehr machen.
Was hast du denn?
Stand by me, Doraemon.
Ah.
Dein von ja. Mr. Ficker Yamazaki. Ja. Also vielleicht ist der ganz, ganz ja. nett, vielleicht ist der besser, vielleicht hat er hier keine nationalistische hm. Kackbotschaft hm. drin, aber fick dich, Yamazaki. So. Hm. Mehr möchte ich dazu nicht genau. sagen. Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja.
Gib mir die zwei.
Der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere.
Oh Gott.
Ja.
Naja. Naja.
Ja.
Habe ich nicht gesehen.
Ich schon, leider.
Ich habe die ersten beiden gesehen, den nicht.
Ist das der dritte?
Das ist der dritte.
Ja, der war halt nichts mehr. Das war halt Smaug am Anfang kurz und dann...
Ja.
Hobbit hätte einen Film gereicht, also.
Ja.
Ja.
Ja, von mir ist zwei Filme, ja. aber Quatsch. Komm. Ja. Ja, ich habe jetzt hier noch eine deprimierende 1, Ien no Zero, also The Fighter Pilot vom Ficker Yamazaki. Ja. Geh dich ficken, Yamazaki, und ich hasse dich.
Ich habe auf Platz 1 ist das der Film von 2014 in Deutschland. Leider.
Ja.
Honig im Kopf.
Ach.
Bleh. Ja. Til Schweigers Demenz Film. Ja, ja. Ja.
Aber mich hat sehr erfreut, dass das Remake anscheinend ein katastrophaler Flop war. Ja.
Aber der hat insgesamt 7,2 Millionen Besucher gehabt.
Mhm. Ja.
Ja.
Deprimierend. Ja. Aber haben wir noch die japanischen internationalen Filme?
Habe ich die Top 10.
Kannst mal einmal kurz.
Da haben wir Noah.
Oh. Bitte?
Auf Platz 10 haben wir Noah.
Ah, Noah.
Ja,
oh
Gott. Ja, schrecklicher Bibelfilm von Darren Aronofsky. Der auch gerne bei Satoshi Kon geklaut hat. Noah habe ich leider gesehen.
Ja.
Emma Watson war dabei. Schrecklich.
Ja.
Auf Platz 9 ist Hobbit, The Desolation of Smaug. Also dann wahrscheinlich der zweite oder auch dritte, ich weiß es nicht. Platz 8 ist Dawn of the Planet of the Apes.
Okay.
Der war gut.
Ja.
Platz 7 eine Light Novel-Verfilmung. Edge of Tomorrow.
Ah, ja, super. Ja. Super Film.
Ja. Platz 6 nochmal Transformers Age of Extinction.
Ja, nicht so schön.
Platz 5 Amazing Spider-Man 2, der erstaunlich gut war, leider. Und dann leider nie fortgesetzt worden ist. Ja.
Ja, mit Garfield, ne?
Ja, und Jamie Foxx als Elektro quasi, also.
Ja, ja.
Ja. Dummes Marvel. Platz 4 ist Godzilla. Der amerikanische Godzilla.
Ja, der erste.
Oh. Ja. Platz 3 ist Gravity.
Okay.
Sehr guter Film, ja. Vor allem der Anfang, dieser One-Take da, also dieser quasi One-Take im Weltraum, bevor dann Sandra Bullock versucht, alleine auf die Erde zurückzukommen. Sehr, sehr guter Film.
Ja.
Also, war auch so ein bisschen Science-Fiction mal anders so, aber ja. Platz 2 ist Maleficent.
Ah, okay.
Angela Jolie als die böse Hexe hier aus Rapunzel? Nee, nicht Rapunzel, Dornröschen.
Ah, ja.
Ja. Und
das ist das Gleiche.
Platz 1 ist Frozen.
Oh.
Also die Eisprinzessin.
Ja, natürlich.
Es ist interessant, dass der in Deutschland gar nicht in den Top 10 ist. 2014.
Ja, in Japan war das der Überhit.
Ja.
Steht da, wie viel der eingenommen hat?
Warte mal. 2,548 Billionen Yen, also Billion Yen.
Ja, das erklärt, warum die beiden vom Yamazaki nur so 80 hatten. Dachte ich nämlich gerade schon, das ist ein bisschen wenig.
Ja.
Nein, dann wurden die Wegs von Frozen vernichtet, so.
Maleficent ist in Deutschland auf Platz 10.
Jo. Ja.
Kam der bei uns später oder eher? War der 2013 bei uns?
Weiß ich nicht.
Immer Frozen.
Ich habe ihn nicht gesehen, von daher.
Ja, der war 2013.
Ah. Na dann.
Deswegen ist der in Deutschland wahrscheinlich, gucken wir mal, nicht in den Top 100, Top 10 von 2014. 2013, Platz 3. Hat das geschafft.
Ja.
Platz 1 war Fuck You Goethe. Nee. Mögen sie ewig.
Ah, schon schlimm.
Aber ja, Disney, ja. Frozen, ja, ist ja, zieht ja halt Animationsfilm.
Ja.
10 Jahre. Was haben wir gelernt?
Ja.
In den 80ern war alles besser.
Ja.
Also rein filmisch, filmtechnisch und musikalisch. So politisch.
Hast du, wenn jetzt schon 2014 so scheiße war, hast du nicht irgendwie mal ein paar Empfehlungen, was man sich, oder sagen wir auch 84, ein paar Empfehlungen, was man sich aus diesen Jahren vielleicht angucken könnte? So Filme. Musik habe ich jetzt gar nicht im Sinne. Ich gucke gerade bei Letterboxd Filme aus 84 und 2014, die ich gesehen habe.
Finde ich, mach mal.
Und da gibt es ganz tolle Sachen.
Diary, machen wir mal Films. So. Ja, machen wir zu 2014. Fangen wir damit an, wo? Sorted by Highest First. So, gucken wir mal. Okay. den ersten kann ich nicht empfehlen, der bei mir auftaucht.
Komm mal wieder ans Mikro ran, du bist so weit.
Den ersten kann ich nicht empfehlen, der bei mir, ist mein Mikro umgefallen. Den ersten kann ich nicht empfehlen, der bei mir auftaucht bei 2014.
Ja, ist wieder Schmuddelkram.
Nee, das würde ich empfehlen, das ist ja das Problem. eher der Regisseur ist sehr problematisch.
Ah, welcher problematische ist es denn?
Der mit S. Und nochmal S.
Ah, der SS-Mann.
Ja, ja, ja.
Okay. Ja. Was hatte der denn 2014? Ach komm, hau doch einfach
mal raus. Tokyo Tribe.
Ah, Tokyo Tribe war aber auch echt witzig.
Ja, das hat auch fantastische Action-Szenen, weil Nana Saindo und ein gewisser Jambalappen da steht zuständig vorne hinter der Kamera.
Ja, aber auch hier der Dingens, der Hauptdarsteller, der ist großartig hier. Der Hentai kam.
Ja, sollte ich mal endlich noch.
Also so tatsächlich jetzt Horror, meine ich, ja.
Ja, ja.
Ja.
Cool.
Kann ich nur empfehlen.
Komm noch.
Ja. Machen wir mit 2022 weiter, würde ich sagen. So, Michael.
Ja, ist bei mir sehr schlicht und simpel, denn es besteht aus einem Spiel. Welches ist es?
Splatoon 3. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich sehe hier gerade, bin ich blind?
22.
Was hast du 22 gespielt? Du dumm. Was?
Das war Bist du dumm? Bist du dumm?
Ach, Elden Ring.
Also ich war jetzt gerade so ein bisschen
okay,
so, was?
Okay, wenn man, ich sag's mal so, wenn man ein Spiel im Jahr 2022 gespielt hat, sollte es wahrscheinlich Elden Ring sein. Jetzt nicht, dass man das spielen sollte, so meine ich das nicht, aber wenn man nur eins spielen kann, dann sollte es wahrscheinlich das hier sein.
Also ich finde, man sollte es spielen.
Auf jeden Fall.
Das ist fantastisch.
Sehe ich auch so, aber...
Ja, aber haben wir lang und ausführlich drüber geredet, das ist ein großartiges Spiel. Ich habe es auch neulich mal wieder reingeschmissen. Großer Spaß. Ich muss mal wieder ein bisschen weiterspielen auf meinem NG+. Add-on kommt ja auch demnächst, ne? Nächsten Monat?
Ja, in Mitte Juni. Ja,
Mitte Juni. Ja, nächsten Monat.
Nennad, erzähl du mal was zu 2022.
Du hast kein Elden Ring gespielt.
Das ist gut, dann machen wir einfach direkt weiter. Spiel Elden Ring. Aber wobei du bei dir wird es so, also Michael Nennert findet God of War gut, also sein Spiel 2022 God of War Ragnarok, weil er zumindest die Packung davon hat. Oder digital, weiß ich gerade nicht, ist ja auch egal. Du hast es auf jeden Fall digital, das ist doch schon mal etwas. Ja, ich kann dir jetzt bei Elden Ring natürlich nicht widersprechen, Michael. Ist ja ein bisschen komisch.
Das hat mich jetzt überrascht.
Aber ein, zwei andere Sachen, die ich in dem Jahr sehr gut fand, waren noch einerseits das eben erwähnte Splatoon 3. Da erschien noch Strange of Paradise, Final Fantasy Origin. Das hatte ich mit zwei anderen Menschen im Koop gespielt. Das ist ein von Team Ninja, also auch so Neo-mäßig. Nicht so gut wie Nioh, aber wir hatten extrem viel Spaß, also möchte ich zumindest mal erwähnen. Und da erschien die von die beste Shooter-Kampagne von Bungie, was mir auch wieder niemand glaubt, nämlich Destiny 2 The Witch Queen, was dir besser als alle Halo-Spiele. Ist mir, die alle, das ist halt blöd, dass es wieder in einem MMO drin ist, ne? 6 Jahre, nachdem es erschienen ist, aber, nee, 5 Jahre, aber es stimmt halt. Ja, aber nee, Elden Ring ist da eindeutig das Beste. Also, kann man nicht viel gegen sagen, ist halt Elden Ring, ne?
Ja, ja.
So, jetzt wird's noch knapper, cool. Bestimmt bei Michael, 2023.
Ja, 2023 habe ich exakt gar nichts gespielt, aber gut. Es sind Remakes und Neuauflagen von Spielen rausgekommen, die ich mochte, und deswegen zähle ich die einfach.
Das ist okay, ja. Also,
weißt du denn was?
Resident Evil 4?
Resident Evil 4, ja. Muss ich unbedingt noch spielen. Hab ich total Bock drauf.
Ist ganz okay, ja. Was ist denn da noch als Neuauflage? Weiß ich nicht.
Metroid Prime?
Achso, ja, das Metroid Prime Remaster ist extrem gut. Ja, das kann ich auch noch empfehlen.
Ja. Irgendwo ist Quake 2 erschienen?
Ja, immer.
Warum nicht?
Es erscheint immer Quake 2.
Ja. Und, etwas, das nicht so toll ankam, aber die Originalspiele sind großartig, die Metal Gear Solid Collection.
Ja, es sind halt gute Spiele drin, ne?
Ja, ne, also kann man nichts gegen sagen. Eins bis drei ist das?
Ja, ich glaube schon. Am besten mal nachgucken, ob die mittlerweile die Sammlung irgendwelche Probleme hat oder so, aber per se ist halt schon geil, dass es Metal Gear Solid gibt, ne?
Ja, also was willst du gegen Metal Gear Solid sagen? Ich meine, Konami sind Flachpfeifen und
ja.
Ja, das mit dieser Collection haben sie sehr merkwürdig gelöst, denn wo ist 4 und so weiter?
Ja, die machen noch eine zweite, ja.
Ja, klar, ist ja Volume 1, aber ja. Machst halt nichts mit falsch mit Metal Gear Solid. So.
Ja, ist Metal Gear Solid schon ganz cool. So, ja, Lennart, jetzt sag du aber bitte nicht, dass du auch nichts gespielt hast in dem Jahr. Da muss ich das hier wieder alles machen, das ist ja fürchterlich.
Ja, also Alan Wake 2.
Ja, Alan Wake 2 ist halt eindeutig das Beste in dem Jahr, das stimmt halt. Lehne ich mir jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich das sage.
Du hast das ja schon verkündet letztes
richtig,
Jahr.
Richtig, richtig. Aber es hat ja so ganz ein bisschen Konkurrenz bekommen. Also Resident Evil 4 Remake ist halt extrem gut. Ich sag mal, Resident Evil 4, es gibt ja so Leute, die finden das nicht gut, die haben halt Unrecht, ne? Aber Resident Evil 4 wage ich so zu, also so meiner Meinung nach, ne, so eines der besten Spiele, die es gibt, dass sie davon ein Remake machen, ist ein bisschen gewagt, und dass das Remake dann auch noch nicht enttäuschend ist, ist nicht die Riesenüberraschung, aber schon ziemlich cool. Also das fand ich schon ein gutes Resultat dieser ganzen Geschichte. Freue ich mich drüber. Das ist schon sehr, sehr gut. In dem Jahr erschien noch ein sehr schöner Indie-Plattformer, den man gerne spielen sollte, nämlich Pseudo-Regalia. Das ist so ein 3D-Metroidvania-Plattformer, hauptsächlich mit ein bisschen Kampf. Ist auch so 5-6 Stunden lang vielleicht, das sei denn, man verirrt sich einmal so richtig. Sehr, sehr gut sollte man spielen. Was natürlich, kann man jetzt nicht erwähnen, Zelda Tears of the Kingdom, ne? Ich meine, ich habe Breath of the Wild nicht gespielt, was ja anscheinend sogar ganz gut ist, weil das ja so halbwegs die gleiche Welt wieder benutzt. Also anscheinend hilft das. Das Spiel ist so, dass dieses Spiel nicht komplett auseinanderfällt, ist immer ein Wunder. Immer wenn man irgendwelche komischen Physik-Bullshit macht und sich fragt, warum ist das Spiel gerade nicht geplatzt. Also dass das auf der Switch läuft, ist ja nochmal komischer, ne? Aber es läuft doch nicht so gut. Aber dass das dann auch noch mit dieser ganzen komischen Physik und diesem ganzen Quatsch klarkommt, beeindruckend, ne? Ist schon ein sehr gut, das Spiel.
Magie.
Ja, wahrscheinlich, ne? Final Fantasy 16 erschien in dem Jahr. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen umgedreht wie 15. Insofern, dass die Handlung eigentlich ziemlicher Quark ist, aber extrem gut erzählt ist. Also macht es wieder, macht die Handlung wieder Spaß. Und die Figuren sind auch gut, das ist nicht das Problem. Aber ne, Final Fantasy 16, ich hatte viel Spaß damit. Wobei ich 7 Remake besser finde.
Ja, gut.
Hier ist was, wonach mich Nennert mal fragte letztes Jahr, wo ich dann sagte, das habe ich noch nicht gespielt und ich glaube, eine Woche oder so später holte ich es mir. nämlich Lies of P. Ja, Lies of P, was nämlich das andere Souls-like ist, was an Dark Souls rankommt, qualitätstechnisch. Das ist extrem gut. Und ich habe keine Ahnung, wie irgendein koreanisches Studio, das vorher fast noch nichts gemacht hat, das hingekriegt hat.
Haben viel Dark Souls gespielt.
Ja, wenn, ja, also auf jeden Fall. Also wenn man sich das ansieht, dann merkt man, ah, die haben sehr viel Dark Souls gespielt. Was dabei... Ich glaube, die wurden aber mal auf Bloodborne angesprochen und haben dann irgendwie so getan, als würden die das nicht kennen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz war oder... aber man, also das ist halt schon... stellenweise denkt man sich, wenn du jemandem sagen würdest, das ist tatsächlich von From Software, würden die das wahrscheinlich glauben. Also an manchen, so wenn du so gewisse Level einfach spielst. So rein von der, das kommt da schon sehr nah dran. Es ist nicht ganz so gut, aber schon, man denkt sich so stellenweise, ah ja, es ist irgendwie, könnte wahrscheinlich From Software sein. Aber, wo wir, das ist witzig, ja. Ja. Griff, genau. Ja. Ja. Ja, genau, das macht zum Beispiel Nioh 2, macht das auch. Du kriegst die einfach, wenn du zum Boss reingehst, kriegst du deine Seelen einfach zurück, der Gedanke ist halt, du, wenn du die Seelen zurück willst, musst du wieder zum Boss, aber du musst nicht, du musst die nicht im Kampf aufsammeln, ist die Idee dahinter, ja. Finde ich eigentlich auch ganz gut, ja. Ich finde auch, dass die Mischung aus Parieren und Ausweichen in Lies of P sehr gut. Also nicht, dass ich das schlecht finde, wenn man nur ausweichen oder nur parieren muss, aber das hat so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus, so dass es nicht 100% wie Bloodborne oder 100% wie Sekiro ist. So, in dem Jahr erschienen noch zwei Kampfspiele, die ich beide gespielt habe. Eins habe ich zu Release nicht viel, aber ganz ordentlich gespielt. Und eins spiele ich jetzt erst viel. Rat mal, welches von beiden welches ist.
Nein, da hast du irgendwo auf jeden Fall...
Das hast du bei beiden zu Release gesagt. Du musst dich bei einem entscheiden. Nee, es ist andersrum. Ich mag Mortal Kombat 1 nicht so gerne. Ich fand den Story-Modus witzig. Der hat wieder Spaß gemacht, weil der ordentlich dumm ist. Ja, der war mir in 11 nicht dumm genug, glaube ich. In 1 ist der wieder richtig dumm. Also in 1 heißt das ja. Da passieren total blöde Sachen und ich habe viel Spaß dran gehabt. Gerade gegen Ende wird es nochmal deutlich dümmer als normalerweise. Street Fighter 6 habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen wieder angefangen zu spielen und ja, die bei Capcom, die machen ganz gute Spiele. Also, das läuft ganz gut bei denen. Das ist sehr gut. Ich kann das nur empfehlen, wenn man Lust hat, Tasten zu drücken in einem Kampfspiel. Und als Erwähnung hinter Alan Wake 2 noch, so als mein zweitliebstes aus dem Jahr, weil, ne, kann ja nicht sein, dass Lies of P dahinter ist. Da haben From Software natürlich auch ein Spiel rausgebracht, nämlich Armored Core 6, Fires of Rubicon.
Ach ja.
Und ja, da habe ich auch schon mal drüber geredet, das ist saugut. Spielt es, außer ihr mögt keine Roboter, aber dann seid ihr eh komisch, wir haben mal keine Riesenroboter.
Ja, also da ist man nicht vertrauenswürdig, ne?
Richtig. Ich traue den Leuten dann nicht, ja. Ja, und es hat sehr, sehr viele Riesenroboter mit allen möglichen Sachen. Und
Serien, ja, auch keine Überraschung. Ich bin großer Fan von The Bear. Ich finde, The Bear ist wahnsinnig intensives Seriengefühl so. Und auch, ja, weiß ich nicht, also auch so generell so diese ganze Thematik da ringsherum. Also nicht nur das Kochen, sondern auch was so familiär da einfach abgeht. So, das ist schon sehr interessant. Ich mag das total gerne und möchte The Bear einfach nur noch mal ganz kurz erwähnen. Ähnlich Ted Lasso. Ted Lasso hat einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen eingenommen. Fußball sowieso großartiger Sport. Ja, Fußball, wir alle lieben Fußball. Und Ted Lasso ist einfach so ein herzensguter Mensch, der auch nur sein Glück sucht und das dort irgendwie in England findet. Und ja, ich habe Ted Lasso geguckt, wo ich selber eine schwierige Zeit durchgemacht habe und das ist toll. So. Ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ja. Ja, jetzt habe ich irgendwie ein paar Sachen empfohlen, erwähnt. Ich hoffe, ihr nehmt euch irgendwie ein, zwei Sachen wenigstens irgendwie an. Das wäre ganz, ganz toll. Hört auch, wie gesagt, gerne mal bei uns rein, Fernsehs Podcast. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich Werbung mache. Ihr kennt Nenads Stimme. Ihr kennt meine Stimme. Lernt die anderen beiden Stimmen auch nochmal kennen. Und so hoffe ich, dass wir auch nochmal irgendwie das Kompendium und auch der Fernsehsessel nochmal größer zusammenkommen und mal wirklich so ein Crossover machen. Das wäre mein Wunsch, in diesen nächsten 10 Jahren. Liebes Kompendium, ich gratuliere nochmal und wie gesagt, auf die nächsten 10 Jahre. Jetzt habe ich hier so gute 10 Minuten. Ich glaube, das passt. Bis dann, euer Marco. Haut rein.
Ja, ich gut, dann haben wir das zumindest geklärt.
Ich habe vor dem von dem schon in der Vergangenheit was gelesen, was gut war. Und dann habe ich mir dann eben Geografie ist Schicksal besorgt.
Okay, cool.
Und das ist eben dieser Titel, in dem er geschaut hat, was die Geografie Großbritanniens für Auswirkungen auf Großbritannien und Irland hatte. Und das ist wirklich interessant, weil er eben von der frühesten Besiedlung aus bis zur Gegenwart geht und jeweils anschaut, was passiert ist, wenn die britische Gesellschaft sozusagen die Verbindung zum Festland verloren hat oder wie diese Verbindung immer bestanden hat oder wie sie politisch sich entgegenstanden und so weiter und so weiter.
Okay. Klingt gut. Lohnt sich, ja. Ja, klingt nach eins von diesen Büchern, wo ich mir denke, das klingt gut, das sollte ich vielleicht lesen. Und dann denke ich mir, ich habe aber auch keine Zeit.
Es hat auch gedauert, bis ich es dann gelesen habe, also bis ich es durch hatte, weil es ein langes Ding ist, komplex und man dann eben auch immer wieder was anderes parallel liest. Oder ich zumindest. Aber es hat sich sehr gelohnt.
Ja. Aber parallel lesen ist ja auch so ein Ding, was mich tötet. Na, also, dann habe ich 20 Bücher angefangen und komme mit nichts zu Rande.
Ja, ich kenne das. Also ich versuche immer so 2 oder 3 zu haben. Das geht ganz gut.
Ja.
Aber ich kenne das Problem und versuche es dann halt nicht so zu übertreiben.
Ja, das ist ein schweres, hartes Lesen.
Das. Oder hartes Lesen.
Ja.
2023 kann ich noch bieten.
Cool.
Ein Mann, der tot ist. Den wir auch mal im Podcast hatten, nämlich im Wochenrückblick. Wer könnte das gewesen sein? Da war auch schon tot. Denk aber die Dampfwalze.
Mr. Ich dachte gerade an, muss man wissen.
Nein. Von dem habe ich nie was gelesen.
Wie hieß er? Es gibt ein sehr gutes Buch, wo er interviewt wurde.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich nicht von ihm, sondern über ihn.
Ne, er wurde halt interviewt, ne? Also er wird zumindest, also er hat zumindest einen Großteil des Inhalts so gesagt, wie er da kam. Wie hieß denn
der? Ich überlege auch gerade, dieser Verschwörungstyp, wie hieß denn der?
Ja. Egal.
Ich suche ihn raus, warte.
Warte, Dampfwalze.
Ja. Der war kein Verschwörungstyp.
Was war denn mit einer Dampfwalze? Ich erinnere mich gerade nicht. Hast du noch mal einen Tipp für mich?
Hat sehr, sehr, sehr viel geschrieben und ist für seinen Humor und seine Anspielungen bekannt. Und hat seinen Hinterlassenschaften, in Anführungszeichen, alles, was er nicht zu Ende gebracht hat, nach seinem Tod von einer Dampfwalze überfahren lassen.
Ich weiß
Terry nicht. Pratchett.
Habe ich gerade gesagt.
Achso, das kam hier nicht an.
Achso, nee, ich habe gerade Terry Pratchett gesagt und da kam keine Reaktion.
Okay, hier kam nichts an.
Und als du meintest, ist bekannt für Humor und so, habe ich Terry Pratchett gesagt, dann kam das nicht an.
Aber du hast vollkommen recht.
Cool, habe ich, aber ja.
Geil. Ja, von dem ist nämlich tatsächlich im Grunde etwas erschienen, was man ihm vorher gar nicht zugeordnet hatte. In seiner Frühzeit sozusagen hat er unter Pseudonym geschrieben und zwar in Zeitungen, so kurze Kolumnen oder kurze Geschichten. Und man ist eher zufällig jetzt drauf gestoßen, dass er das ist. Und das haben einige Leute dann zusammengetragen, vor allem irgendwelche Privaten, die ihn halt gerne gelesen haben. Und das ist jetzt eben 2023 erschienen als unter dem Titel A Stroke of the Pen. Und das sind eben viele Geschichten, die er damals in seiner Frühphase, literarischen Frühphase, damals in diesen Zeitungen geschrieben hat oder für diese Zeitung. Man merkt schon sehr, sehr seinen Humor, auch wenn er natürlich irgendwie anders ausgeprägt ist, aber trotzdem fantastisch.
Ja, cool. Ja, das ist doch schön. Das klingt vielversprechend, ja, doch, finde ich gut.
Also, es gibt ja in der Literatur über Japan und Roboter so einen Zusammenhang, der so beschrieben wird, dass die Affinität zu Robotern daher kommt, dass Japaner irgendwie ja, die Liebe zu mechanischen Puppen schon im Edo-Zeitalter gehabt hätten. Und die Autorin Cosima Wagner, eine Japanologin, sagt, nee, ist nicht so. Es ist Techno-Orientalismus. Und das ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff, der sagt, ja, die westlichen Länder haben sich alle als überlegen angesehen. Das ist der Orientalismus und eine Überlegenheitsannahme war, wir sind ja technisch weiterentwickelt. Jetzt ist aber Japan mit seiner Roboterfilität ein technischer Vorreiter geworden und dann ging das nicht mehr so. Und dann hat man sich den Techno-Orientalismus ausgesucht, erfunden, um zu sagen, ja, die übertreiben es mit der Technik, sodass man selber wieder in der überlegenen Position war als Westländer. So, und das klingt ja erstmal sehr plausibel, ja, dass das nur Mythos ist. Ja, also mit dem Übertreiben meine ich. Ja. So, und dann guckt man japanische Werbung. Ja.
Glückwunsch für Sie.
Geiler Scheiß, ja.
Geiler Scheiß? Naja, vielleicht auch nicht.
Ja.
Nach was, also Frage dann dich, Michael, nach was benennen die Freunde aus Stranger Things das monströse Wesen Demogorgon?
Och Gott, war das noch in der ersten Staffel? Das
müsste in der ersten Staffel gewesen sein, ja.
Nach was, also, nämlich so nach was, also was der Ursprung des Namens von Demogorgon ist, oder? Auch
was das Bezug nimmt, oder ja, was es inspiriert hat.
Demogorgon. Der Scheißdämon aus wie hieß der Film von Kevin Smith? Nee, ich hab keine Ahnung. Ich hab's vergessen, ich hab's gesehen, aber ich hab's vergessen.
Ich hätte gesagt aus Dungeons and Dragons.
Das ist eine Kreatur aus Dungeons and Dragons.
Natürlich. Yeah. Nerdshit. Yeah, voll cool. Die spielen Dungeons and Dragons, genau wie wir das damals gemacht haben.
Kennst du 80er, kennst du?
Ach Mensch. Naja, zum Kotzen.
Mann, alles war neonleuchtend. Wie kannst du es...
Aber... Ich hab
Leute vergessen, wie viele fucking Holzmöbel es in den 80ern gab, Mann. Motherfucker. Jeder normale Haus hatte arschviele Holzmöbel.
Nein, das war alles Neon.
Nein, war alles Neon.
Neonmöbel.
Das wollte ich gerade sagen, das war Neonholz.
Neonholz.
Aber ich habe neulich Flashdance gesehen und dachte mir so, oh, da gibt es auch 80er-Filme, die ich doch sehr unterhaltsam finde.
Und, ja, natürlich, es gibt ganz hervorragende 80er-Filme, will ich gar nichts sagen. Ich habe auch nichts gegen diesen authentischen 80er-Style, aber diese Revival-Welle war schon, ist ja jetzt so halbwegs überstanden, glaube ich. Aber war schon scheiße. Ja.
Na, gut.
Also, ja. Egal. Weiter im
Text. Jetzt, das ist meine Lieblingsfrage, muss ich sagen. Als ich das herausgehört habe, fand ich das sehr amüsant. Was haben Lara Croft Tomb Raider von 2001 und das Musikvideo Never Gonna Give You Up von Rick Astley gemeinsam? Rick Astley.
Ja. Rick Astley, ja. Was haben sie gemeinsam? Ich hätte jetzt getippt den Drehort.
Michael, weißt du's? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde einfach sagen Regie.
Simon West.
Ah, hat sowohl das
Musikvideo als auch Lara Croft gemacht. Das ist super lustig. Shit. Aber ja, Simon West hat auch angefangen mit Musikvideo zu drehen. Also.
Ja, viele Regisseure haben mit Musikvideos angefangen. Antoine Fuqua war ja auch erst Musikvideos gedreht, bevor er dann Chow Yun-Fats US-Debüt Replacement Killers dann drehen durfte. Oder was gibt's denn noch so für prominente Beispiele? Naja, gut, bei Martin Scorsese war es ja schon mitten in seiner Filmkarriere. Das war ja jetzt nicht der Beginn. Michael Bay hat doch angefangen, auch mit Musikvideos.
Fincher auch.
Fincher, ja. Mhm. Also ja, es ist nicht ungewöhnlich, ja. Ja. Aber das ist echt lustig, ja.
Ja, jetzt kommen wir auch zu was Lustigem. Also ich fand's lustig. Lustig. Michael, kannst du mir sagen, für welche Kategorie John Carpenter's The Thing bei den dritten Golden Raspberry Awards nominiert war?
Oh, war das echt bei The Thing?
Yep.
Ich habe keine Ahnung.
Ich hasse die USA so sehr, Mann.
Was könnte man denn daran hassen, wenn man dumm ist?
Ich hasse die USA so sehr, wie sie John Carpenter einfach zu Tode gemobbt haben, die Wichser.
Was könnte das gewesen sein? Musik?
Schlechtester Score, korrekt.
Was? Das ist vom Ennio Morricone! Was? Und das haben sie mit schlechtester Musik sind die komplett bescheuert?
War nur eine Nominierung tatsächlich?
Von Ennio Morricone! War nur eine Nominierung,
das Lustige ist aber, wenn ich mich recht entsinne, hat ein anderer Morricone gewonnen bei schlechtester Score.
Ey, was war da los? Oh,
da hast du auch gedacht, also gerade der von The Thing.
Ennio Morricone!
Der von The Thing ist doch super geil. Ja, also, ist großartig. Der ist so perfekt für den Film.
Ja.
Aber das lag wahrscheinlich daran, das war nicht so bombastisch. Ja,
welcher war das denn von Ennio Morricone, der es schlussendlich gewonnen hat, tatsächlich?
Das muss ich jetzt gerade nachgucken. Das habe ich gerade nicht notiert. Aber wenn ich mich recht entsinne, war es ein anderer von Morricone. Oder so.
Ja. Aber Goldene Himbeere ist doch eine totale Scheißveranstaltung. Also ganz ehrlich.
Das ist halt Bullshit.
Ja, definitiv.
Ja. Ähnlich wie dieses Uwe Boll ist der schlechteste Regisseur aller Zeiten, hat das ja nichts damit zu tun, dass Sachen wirklich schlecht sind, sondern wenn überhaupt dann im Mainstream-Rahmen irgendwo vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, aus dem Rahmen gefallen oder was, war vielleicht nicht ganz so toll. Aber die hatten doch auch neulich irgendwie ein Kind nominiert als schlechtesten
Schauspieler. Ja, und die hatten auch drin.
Du wirst lachen.
Vollidioten.
Du wirst lachen, Erik. Ich habe gerade was sehr, sehr Schönes vor mir liegen. Und zwar eben, bezogen auf die Frage wegen Ennio Morricone, dass er halt für The Thing nominiert wurde für den schlechtesten Score für den Razzie. Also ja, für die Goldene Himbeere. Der Kerl hat 33 Jahre später unbenutzte Tracks vom selben Soundtrack wieder benutzt für den Soundtrack von Hateful Eight, der den Academy Award für Best Original Score gewonnen hat. Also was wollt ihr mir erzählen? Ihr wollt mir erzählen, dass Ennio Morricone keinen scheiß Plan hat, wie man einen Score macht? Wollt ihr mich verarschen?
Ach, die haben einfach selber keinen Plan. Die vergeben einfach Scheiße.
Aber man muss eben auch sagen, The Thing war zu der Zeit echt nicht beliebt. Als es rauskam.
Soundtrack. Ja,
nein, aber das muss man halt eben auch sagen. Es war echt nicht beliebt. Also Carpenter-Filme nach Halloween floppte alles. Das ist leider echt traurig. Und das ist jedes Mal, weil ich meine Filmsammelgeschichte hat tatsächlich so mit Cameron und Carpenter angefangen. Hauptsächlich eher Carpenter. Und es war halt immer wieder super frustrierend zu lesen, auch bei Making-ofs und so weiter und so fort, wo du dir so denkst, Mann, die Filme sind doch geil. Und dann werden sie halt so misshandelt und halt so scheiße aufgenommen, halt for no reason. Aber sowas wie Halloween ist dann halt der Über-Mega-Hit. Also Halloween ist jetzt nicht mein liebster Film von Carpenter, aber ich sehe den die Großartigkeit dahinter.
Ich habe nachgeguckt, ich war nicht ganz korrekt. Gewonnen hat Kit Hein für The Pirate Movie, aber Morricone war auch nochmal nominiert für Butterfly. Also er hatte in dem Jahr eine Nominierung für schlechtes Score für Butterfly und The Thing. Also irgendwie hat...
Ja. Mann, vor allem Morricone, ja. Mann.
Der hat auch eine geile eigentlich Geschichte, ne? Sein Vater wollte gar nicht, dass der Komponist wird, sondern Trompeter. Und da dachte ich mir auch so, du hast deinen Sohn zu Musik erzogen, beschwerst dich dann darüber, dass er Musik macht.
Ja, geil.
Ja, das ist eigentlich das Richtige.
Ja.
Komponisten, alles Abfall.
Ich finde es ja...
muss schon ordentlich blasen.
Ich finde es ja so krass, dass... tatsächlich bei The Thing beim Soundtrack davon ausgegangen wird, dass das von Carpenter ist. Weil das in seinem Stil auch so klingt, aber ist eben nicht von ihm. Aber es ist schon sehr nah an dem, was Carpenter auch unter anderem komponiert hat für Flucht aus New York, Escape from New York, die Klapperschlange. Sowas zum Beispiel.
Ja, ich liebe ja auch seinen Soundtrack zu Wailiff. Der ist so minimalistisch eigentlich, aber so effektiv. Ne? Also es ist nicht irgendwie so dieses bombastische ganze Orchester und sonst, sondern halt so wirklich so ein paar simple Töne, aber so effektiv für das, was der Film machen will. Ne? Also
wie man Roddy Piper als armer Drecksack durch die Straßen schlendern sieht, ist schon das. Ja, einzigartig. Ich find's ja jetzt cool, dass Carpenter wirklich, also der Mann hat in allen Belangen gewonnen. Das Einzige, was er heutzutage, die einzigen Sachen, die er heutzutage macht, Halo spielen, Gras rauchen und mit seinem Sohn geile Musik machen und diese veröffentlichen. Das ist alles, was der macht. Der Typ hat überall gewonnen. Hollywood hat ihn gemobbt bis zum geht nicht mehr, aber er hat das Beste draus gemacht. Das respektiere ich sehr an ihm.
Ich finde es auch cool, dass er jetzt auf seine alten Tage jetzt halt einfach gesagt hat, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dass ich Filme mache, mache ich halt Musik. Das bin ich erfolgreich genug.
Ja, ja, und der kriegt immer noch die Credits für Halloween. Der meint auch so, ja, sollen sie damit machen, was sie wollen? Ist mir scheißegal. Wenn sie wollen, dass ich den Soundtrack dazu schreibe, zu den neuen Halloween-Filmen, mache ich halt. Kein Problem. Aber halt Filme drehen, ich find's ein bisschen schade, dass er zu Filme drehen eher so eine abneigende Einstellung hat mittlerweile, aber gut, er hat auch sehr viel Shit durchgestanden. Ich glaube, das wird ihn sehr viel Überzeugung kosten, da sich wieder reinzuwagen als Regisseur. Aber man weiß ja nie, never say never. Das ist bei ihm relativ offen, aber ich liebe es auch, es gibt so Videos von ihm im Comic-Con oder so, oder etlichen Veranstaltungen, wo er sehr, sehr ehrlich und offen über Hollywoods Filmsystem spricht. Ist schon ganz geil. Auch jemand hat die Frage gestellt. So, du hast doch die Klapperschlange gemacht. Was ist denn mit Flucht aus L.A. passiert? Wieso ist der Film so scheiße? Dann sagst du John Carpenter einfach nur als Antwort, fuck you. Ach man. Aber halt nur so scherzhaft, also.
Ja, so fühle ich mich nicht, aber so würde ich mich gerne fühlen. ja, Osanokimachi. 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 Ja, auf jeden Fall, das ist das Ziel. Es geht offiziell im Sommer los, praktisch erst im Winter, weil dann erst der Lehrgang stattfindet, das erste Mal.
Oh ja, gut.
Und dann wird es im Sommer ein bisschen schwierig. Ja, richtig. Deswegen bin ich dann zwar offiziell dann schon installiert, aber unterrichte dann eben erst im Winter. Deine Temperaturanzeige ist übrigens spannend.
Ja, was sagt ihr denn?
5 Grad.
Ja, aber die sagt ja... Wahrscheinlich, ne? Genau, die 5 Grad sind wahrscheinlich in Jusan, was auch falsch ist. Mein Stadtteil wird Jusan geschrieben, also 10 und 3, aber es wird ausgesprochen Juso. Huh? Ja. Und dann? Ja, gibt es ein paar merkwürdige Namen in
Japan.
Ja, das, ja, insbesondere bei Eigennamen ist es halt sowieso.
Zum Beispiel hatte sie vorhin nochmal angebracht, das Kanji für 1 als Name. Wie liest man es?
Das kommt drauf an. Ichi geht auch.
Ja, aber was gibt's denn noch? Was sind die abstruseste Lesart, die du davon kennst?
Keine Ahnung.
Ichi, Nanamai no. Ichi no Kanji, Nanamai no. Yomika doi nan desu ka. Saki osheta.
Ni no mai.
Eh?
Ni no mai.
Nande?
Ja. Nande?
Nande?
Ach, ni no mai.
Möchtest du es denn den Menschen
ja, es ist halt, vor der 2.
Ist jetzt nicht falsch.
Ja, es ist richtig, aber man muss erst mal drauf kommen. Das ist ein bisschen abstrus. Ja.
Ich finde, sag ich noch einen Namen.
Takanashi.
Takanashi.
Kotori, Asobu, Takanashi.
Wow.
Weißt du warum? Also erst mal erklären. Die Kanji sind klein und Vogel. Mhm. Also Kotori. Mhm. Yumikatoa?
Kotori.
Takanashi. Da ist kein Adler.
Skoll.
Also warum?
Ja, es ist ja, es ist halt kein Adler, ne?
Also können die Kleinvögel spielen.
Ja, finde ich, es ist sehr niedlich, ne?
Ja, aber ich meine vorhin, dann kannst du eigentlich sehr viele Sachen so nennen.
Ja,
Adler gibt's ja nicht überall.
Das stimmt. Und ich dachte schon so, als ich in Japan war, war ein Dorf um die Ecke Owani, das große Krokodil. Das fand ich schon ganz witzig. Ja, ne? Aber es ist kein Wortspiel oder keine... Ja. Wie nennt man das denn? Das ist ja nicht mal ein Wortspiel, das mit dem Adler.
Ja, man weiß es nicht.
Ah, das ist schon unterhaltsam.
Ja, mein Favorit ist ja Yamanashi, was ja eigentlich die Birne ist, ja. Die Bergbirne.
Ja.
Aber ich habe da halt irgendwann mal einen Schüler gefragt, so, naja, er war in Yamanashi, da Fuji ist ja reingefahren. Wie kann denn das sein?
Ja, ist ja kein Berg, ne?
Ja, das ist kein Berg.
Die haben das ja vorhin gelöst. Ja. Die haben halt vom Fuji aus in die falsche Richtung geguckt.
Haben gesagt, ja, stimmt. Haben sich umgedreht.
Ja, falschen Namen gewählt. Ja.
Aber dann war der schon gewählt, richtig?
Ja.
Das ist blöd.
Ja, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Aber wir reden, glaube ich, sowieso nur Blödsinn. Es ist die Frage, ob dieser Teil auch aufgespalten wird.
Das ist eine gute Frage. Ich akzeptiere das so, wie Michael das für richtig hält.
Ja, wo ich das gerade sage. Ganz spannend ist für dich, dass im Deutschen... was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Irgendwas mit aufgespalten?
Ja, in der Tat, aber ich komme nicht drauf. Das habe ich vergessen.
Ja.
Fällt mir bestimmt nachher wieder ein. Achso, das transitive und intransitive Verben eine sehr untergeordnete Bedeutung haben, während das in anderen Sprachen ja ganz anders ist. Zum Beispiel im Englischen.
Erklär mal.
Naja, wo ist der Unterschied zwischen transitiven und intransitiven Verben?
Erklär mal.
Jetzt, du bist doch der Sprachwissenschaftler.
Du hast doch, einen Bachelor in der Sprache.
Ja, das stimmt. Also der Unterschied, also intransitive Verben haben für gewöhnlich ja, einfach ausgedrückt, kein Objekt oder sie beziehen sich auf sich selbst. Ich gehe.
Ja.
Oder ein schöner Unterschied ist die Wäsche. Ich hänge die Wäsche auf oder die Wäsche wird aufgehangen.
Die Wäsche hängt.
Ja, Wäsche hängt ist besser, denn sonst hast du passiv, genau.
Ja,
richtig. Die Wäsche hängt, genau.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen ist es im Deutschen in der Tat eine sehr untergeordnete Geschichte, würde ich sagen.
Ja.
Ja, wir haben hier noch einen guten Namen.
Ja. Okay.
Die Kanji sind 1. April.
Mein Geburtstag.
Ja. Und das wurde dann gelesen. Watanuki.
Okay. Wir haben einen Gast.
Wir haben einen Gast.
Ja.
Nicht wirklich, ich wohne hier.
Nee, aber wir haben einen Gast, weil wir gerade Podcast aufnehmen.
Richtig.
Ja.
Achso, 10 Jahre.
Ja. Geburtstag. Einfach mal Hallo sagen und gratulieren.
Ja.
Brauche ich mal Tragehilfe, dann kann man ihn anfassen.
Einen Moment, wir klären gerade noch ein Rätsel, dann helfe ich dir.
Ja.
Also, Watanuki.
Ja.
Weißt du, was Water ist?
In dem Sinne nicht.
Wolle.
Okay.
Nuki?
Von Nuku?
Ja. Also?
Na?
Na, am 1. April ist der Winter vorbei, da kannst du die Wintersachen abwerfen.
Oh Gott! Oh Gott! So. Es ist schon interessant.
Braucht ihr noch mehr Hilfe oder sollen wir noch weiter einfach labern?
Reicht nicht oder brauchst du mehr?
Okay, dann reden wir weiter Blödsinn.
Das
wo waren wir stehen geblieben bei Verben? Aber ich glaube, es interessiert auch die wenigsten.
Glaube ich auch. Das ist, glaube ich, nicht so das Thema.
Dann bring ein Thema an.
Ich denke, ich habe vorhin da den Owani im Kopf, den du erwähnt hast.
Das große Krokodil, ne?
Das große Krokodil, ja. Das ist sehr gut.
Ich war, glaube ich, nie da. Ich bin aber mal durchgefahren.
Ja.
Bin gar nicht sicher. Vielleicht war ich doch mal
da. Wenn du durchgefahren bist, warst du schon da. Ich finde, das zählt.
Es war auch nicht spektakulär. Es ist halt nur kleine Stadt, Dorf, wie auch immer. Aber der Name war halt super.
Ja.
Wobei ich nach wie vor ja nicht verstehe, warum die Japaner ihre Verkehrsschilder, also die richtungsanzeigenden Verkehrsschilder, gerne auch in Romaji beschriften. Das finde ich überraschend und frage mich mal, warum.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht einfach, damit das auch Leute, die zu doof sind, Japanisch zu lesen, das merken. Wo, also weil das halt schon was ist, weil Verkehrsschilder schon was sind, die man irgendwie verstehen sollte. Die sind ja in den meisten anderen Ländern entweder durch Zahlen oder Symbole ausgedrückt. Vielleicht liegt das daran.
So. Ja, bei Deutschland stehen die Städte ja auch nur auf Deutsch
drauf. So, du meinst Städtenamen.
Ja, genau.
So. Keine Ahnung.
Also hier das würdest du ja auch nicht Munich draufschreiben.
Nee, würde ich nicht machen.
Cologne.
Nee. Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Dann weiß ich es auch nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es
richtig. Ja, das ist eine höfliche Geste, aber es hat mich so ein bisschen überrascht und
beschweren würde ich mich auch nicht drüber. Ja, aber,
also ich würde es weder positiv noch negativ sehen, das ist einfach die Sache.
Das ist halt da. Ne?
Aber fand ich überraschend.
Ist ganz witzig.
Ja. Und sonst sind viele Verkehrsschilder von der, also die nur eine Bedeutung haben, ja sowieso, ich denke, weltweit vereinheitlicht. Ne?
Würde Sinn ergeben.
Also ich denke schon.
Deswegen so kann man nämlich auch
oder Spiegelei, all sowas.
Deswegen könnt ihr auch zum Beispiel in ein anderes Land kommen und sagen, ey Deutschland, wir haben genug Lage. Richtig. Wir können eure Schilder aufnehmen.
Richtig. Zum Teil sind die allerdings leicht anders, ne? Was die Farben angeht zum Beispiel oder die Schriftarten und so weiter. Ja. Das ist ganz spannend. Manchmal sind die Zahlen kleiner bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Woher kommt das eigentlich in Deutschland, dass es Schilder gibt, die zeigen, dass in 80 Metern etwas sein wird. Warum sind das 80?
Das ist tatsächlich relativ frei wählbar. Genauso wie im Grunde die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das macht im Grunde keinen Unterschied. Das ist ein Zeichen und dann hat das einen Bindestrich und dann kommt eine Zahl hinten dran. Und meistens sagt die Zahl, die hinten dran ist, dann was draufsteht.
Ach so,
die Geschwindigkeitsbegrenzung, die müssten, glaube ich, VZ274 Strich und dann die Zahl, die drin steht, sein. Und ich glaube, das ist dann in dem Fall ähnlich.
Ich meine, ja, zum Beispiel, wenn du bei, das benutzt man ja aus irgendeinem Grund bei Bahnsteigen. Das steht in 240 Metern ist einer.
Ach, die machen
das so, meinst du? Ja.
Warum das 80 Meter super
steht? Das verstehe ich auch nicht.
Du meinst diese Baken mit den
genau, Strichen. Genau, drei Striche sind drauf.
3, 2, 1.
Genau, und das ist warum man nicht einfach 150 nimmt oder 200.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht.
Das ist auch ein Mysterium, ja.
Das meinst du? Das habe ich falsch verstanden.
Ja, okay, nee, das ist für mich ein bisschen seltsam.
Das stimmt.
Aber.
Ja, übrigens das Baustellenschild, ne? Wie sieht das Baustellenschild aus?
Das ist so ein Typ, der an so einem. Es sieht so ein bisschen aus, als würde er so einen Ameisenhaufen kaputt machen mit einer Schaufel.
Richtig. Und in der DDR, da war das ein richtiger Arbeiter mit so einer Schiebermütze und so. Das war cool.
Ja, das ist witzig. Aber wir haben auch immerhin das, deren Dings da übernommen, Sandmännchen.
In der Tat.
Dann
hätten wir auch mal die Schilder übernehmen können.
Ja, ich finde auch die Ampeln schöner.
Wow.
Aber gut, ich meine, zu Ampeln habe ich keine sonderlich großen, keine sonderlich wichtigen Meinungen, sage ich mal.
Also eine Ampel ist halt eine Ampel und ich halte mich dran.
Ja.
Auch im Ausland übrigens, ich bin ein verantwortungsvoller Deutscher.
Gerade im Ausland solltest du das vielleicht tun.
Ja. Ich habe noch einen tollen Namen hier bekommen.
Ja.
Nachdem ich gerade ein Boot auf ein Dach geworfen habe.
Heißt du jetzt so,
wie du. Ja. Okay. Nee, aber hier ist ein Name, die kann diesen Mond sehen. Und dann eins, das ist Sator, das ist irgendeine Art Ort.
Okay.
Und die Lesung ist Yamanashi.
Ja, weil der berglichen Weg ist.
Ja, genau. Du siehst vom
Mond den Mond gut sehen.
Ja, ja, das kannst du den Mond sehen. Ne?
Sehr gut.
Ja, aber das ist schon lustig. Ne? Das ist schon gut, ja.
Es erzählt immer eine ganze Geschichte.
Ja, richtig.
Aber gut, ich meine, hast ja im Deutschen teilweise auch, dass irgendwie Orte nach irgendwas benannt sind, wo du denkst, ja, da war mal irgendwie eine Art von Wald oder sowas, oder der dann heute vielleicht auch nicht mehr da ist. Ja, in der Gegend sind ganz viele Dörfer Hahn. Mhm. Da ist wahrscheinlich auch alles mit Wald zu tun. Ja. Nicht, dass es unseren Wäldern sonderlich gut geht da.
Ja, aber auch Salzburg oder Hallstatt oder sowas.
Salzburg ist nicht ähnlich. Gut.
Ja, und Hallstatt müsste eigentlich, ich glaube, Hall kommt auch von Salz.
Ja.
Bin ich nicht ganz sicher, ich meine schon. Salz hast du ganz viel drin. Wobei ich glaube, dass hier, wobei Salzgitter haben wir ja auch in Deutschland.
Das ist halt auch dumm, weil das halt mal durchfällt.
Ja, richtig. Ich weiß auch nicht, wo das Gitter herkommt.
Wenn dein Gitter außer ist.
Ah, ich verstehe.
Du kannst dich durchlecken.
Ist halt blöd, wenn du das benutzt, um... Wenn du das so... Nee, ich dachte, du so als Gulli benutzt, weil...
Als Nudelsieb.
Ach so, ey. Ist auch doof.
Ja, aber dafür hast du gleich Geschmack an den Nudeln.
Ja.
Ja, ist ja gar nicht so dumm eigentlich. Ich muss halt nur ein neues kaufen. Das ist immer ein bisschen lästig.
Ja, es hält halt so 10 Mal oder so, ne?
Mhm. Je nachdem, wie viel Wasser du benutzt.
Ja, und wie dick das... Der... Wie nennt man das denn? Die Gitterstäbe des Salzes sind.
Das ist eine gute Frage, ja.
Und Gitterstäbe passt ja wahrscheinlich.
Wie dicht das Sieb ist, keine Ahnung.
Der Salzstock jedenfalls nicht.
Salzstock.
Schmeckt, ne?
Ja, ja. Gut, aber ja, so viel zu meinen Westfilmen, die ich gesehen habe.
Ja, aber Dune 2 fand's besser als Godzilla.
Ja, also Dune 2, ich hatte so ein, zwei kleine Problemchen mit dem, die werden wir dann aber besprechen beim Podcast, aber an sich fand ich den schon sehr, sehr gut. Also,
das ist gut. Ich hatte auch großen Spaß damit, als großer Dune-Fan auch.
Ja, lass mich einmal ganz kurz meine große Verwunderungsszene aus Dune 2 erläutern.
Mach.
Der Paul.
Ja, Paul.
Der wird irgendwann von den Sand-Ninjas losgeschickt, irgendwie auf so eine paar Tage-Tour in die Wüste alleine.
Ja.
Und dann kommt irgendwie diese Frau, die ihm dann doch ein bisschen beisteht, und dann ist das einfach vorbei.
Ja, hat er und halt.
Ich hab's nicht verstanden.
Er hat halt.
Ich hab's nicht verstanden. Ja,
er
aber
hat's halt bestanden.
Warum war es dann einfach vorbei? Und irgendwie, ich dachte, dass das dauert jetzt ein paar Minuten, dass er tatsächlich irgendwas dann noch erlebt. Also es war eigentlich damit vorbei, dass sie ihm beigestanden hat, und dann war es das.
Ja, es geht eigentlich nur darum, dass der kurz in der Wüste überlebt, und mehr sollte das nicht sein, ja. Also ja, so kannst du allein für 2-3 Tage draußen bleiben, ohne dass du an der durch die Sonne und so
kriegst. Ja, aber normalerweise kriegst du das ja vielleicht in so einer kurzen Montage oder so auserzählt.
Die Trainingsmontage, übers Schwitzen.
Ja, sowas. Und da ist einfach gar nichts, und da ist einfach ein Schnitt, und dann sind sie bei irgendwas anderem, und ich war so ein bisschen so, was ist hier gerade passiert?
Vielleicht war der Film da schon zu lang. Ich muss noch mal gucken, wie der Schnitt da stattfindet. Aber ich weiß, was du meinst.
Das hat mich total verwirrt. Ne? Und da gab es also so ein paar Momente, wo ich mir gerade nicht sicher war, was da passiert, oder wo ich dachte, die hätten sich jetzt vielleicht auf irgendwas eher den Fokus gelegt, als ich jetzt erwartet hatte.
Ja.
Das kann sich vielleicht beim zweiten Mal dann auch alles erledigt haben. Ich war so ein bisschen verwirrt von dem Film.
Ja, der Film, für den finde ich das kein Problem. Der hat aber so einerseits dieses das Problem, dass in dem Buch nicht sonderlich viel passiert in dem Teil. Also in diesem Film passiert mehr als im Buch in diesem Teil passiert, so generell. Also irgendwie ist der Witz ist Absicht, Buch zu dem Zeitpunkt ein bisschen trocken. Ist halt so, ja, Paul, der geht halt in die Wüste und kriegt mehr Macht und freundet sich mit mehr Fremen an und geht halt in die Wüste, ne, und du weißt genau, was das nächste passiert. Da fand ich es noch überraschend, dass da im Film, dass die da eigentlich mehr Handlung rausgeholt haben, als da drin war.
Okay, cool, ja.
Also nicht, dass ich das schlecht im Buch finde, aber...
Ja.
Wollte ich jetzt nur so erwähnt haben. Das heißt natürlich nicht auf das, was du gesagt hast, bezogen.
Machen wir nochmal im Detail. Aber was ich an dem Film toll fand, ich hatte das Gefühl, dass sie sich in jeder Szene Mühe geben, dass da irgendwas Geiles passiert.
Es passiert eigentlich immer irgendwas Cooles, und es sieht alles gut aus. Also es sieht immer irgendwas witzig aus und also gut und cool und was weiß ich nicht. Also der ist offensichtlich wo wir dabei sind, ein sehr visueller Regisseur. Na, aber das wussten wir eigentlich eh schon.
Ja, also ich hatte ziemlich viel Freude, aber ich muss ihn nochmal schauen. Ich muss auch den ersten nochmal schauen, an den kann ich mich ja gar nicht erinnern.
Ja, ich kann also ihn auch nochmal
schauen. Der ist
wirklich
komplett weg.
Und dann reden wir darüber reden.
Ja. Aber noch kurz, ganz kurz, sagen wir 3 Filme erwähnt, die ich vier Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Mhm.
Einmal Golden Kamuy.
Mhm.
Sagt ihr was?
Ja, so von der Sache her. Ich habe das nie irgendwie selbst... ich glaube, es ist ein Manga ursprünglich.
Ist ein Manga, ja. Gibt auch ein Anime.
Habe ich aber weder gelesen noch geschaut.
Ja, und das ist halt... so ein Ding in Hokkaido, wo Leute auf ein Abenteuer gehen, um Gold zu suchen.
Ja.
Ne? Und die Schatzkarte für das Gold, die ist so verstreut auf, tätowiert auf Rücken von diversen Typen.
Mhm.
Du kannst dir denken, wohin das geht, ne?
Ja.
Und das ist einfach so ein richtig großer, bombastischer Abenteuerfilm.
Mhm. Finde ich gut.
Mit richtig guten Effekten. Und ich saß da und ich dachte mir, schön, jetzt haben sie es da auf Hollywood-Niveau.
Ja.
Ne, sonst dachtest du dir immer, ah, ist cool, aber, also jetzt zum Beispiel auch Shin Kamen Rider. Ist ja, ah, ist cool, aber das CGI ist schon ein bisschen grenzwertig.
Ja,
oder diese Tunnelszene ist schon ein bisschen,
genau, stellenweise sieht ja so ein bisschen gammelig aus, ja.
Ja, und das hast du hier halt gar nicht.
Das ist cool, ja.
Aber das ist einfach ein richtig, richtig fettes Teil.
Haben sie ihm ordentlich Geld gegeben, dem Menschen hier, ja. Dem Shigeaki Kubo. Shigeaki, das ist auch so eine Fake-Version von Hideaki.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja, wenn man auf so, so großes Bombast-Mainstream-Kino hat, ist der total witzig und groß und toll. Und der kommt jetzt auch auf Netflix.
Ah, okay.
Also,
könnt
warum
ihr den
nicht?
Alle legal schauen?
Ja, andere tolle Manga-Verfilmung, Dead Demons Destruction.
Mhm. War ungefähr richtig, glaube ich. Ja, ja, doch,
ja.
Ich weiß.
Ja, ist ja Jan Lukas ganz großer Fan von.
Ja.
Und ich kenne den Manga nicht, aber ich hatte mit dem Film sehr, sehr viel Freude und habe sehr viel Motivation, den Manga zu lesen. Mhm. Anscheinend kommt eine der coolsten Figuren im Film ein bisschen zu kurz, nämlich der übergewichtige Otaku-Bruder von der einen. Aber sehr, sehr schöner Film. Also ich glaube, der kommt auch ein bisschen schneller auf den Punkt als der Manga. Der Manga lässt sich irgendwie ein paar Jahre Zeit, bis die Handlung losgeht.
Ja, das und dafür hat er hier keine Zeit.
Ja, die machen halt das halt in zwei Filmen.
Ach so, ne? Okay, ja.
Und laut Autor hat der auch ein anderes Ende als der Manga.
Ah, okay.
Also,
ich dachte hier gerade, genießt im Nachbarhaus. Ich habe gerade fast auf Reflex Gesundheit gerufen, weil irgendwer im Nachbarhaus genießt hat, total laut.
Ach so.
Durchs Fenster gehört.
Ich habe gerade gedacht, irgendwer genießt etwas im Nachbarhaus.
Das macht sie immer ganz laut.
Ja. Genau. Und ich hatte noch zwei, einen nochmal von der Frau Mishima, die sich wahrscheinlich immer noch von ihrem Namen schämt, der heißt
sich
Voice.
In der letzten Stunde.
Genau, und so ein Ding, so irgendwie, ich glaube, drei Kurzfilme, die thematisch so ein bisschen zusammenpassen und der in der Mitte ist einfach sehr liebreizend, weil Sho Aikawa, man kennt ihn als einen der beiden krassen Typen in den Dead or Alive-Filmen.
Mhm.
So einer der krassen 90er, 2000er Jahre Direct-to-Video-Action-Stars Japans, der jetzt hier ein Kuhbauern spielt, der mit Kühen spricht.
Ah ja, okay, da gibt's
den. Ja, finde ich gut. Ist auch ansonsten ein toller Film, kann man gerne machen. Mhm. Und dann gibt es noch mein großes Comedy-Highlight des Jahres.
Ja.
Von Kiyoshi Kurosawa, ein Film namens Chime.
Der macht Komödien?
Nee, das ist ganz und gar keine Komödie.
Dachte ich mir
aber
schon.
Es ist,
ah, okay.
Es ist,
ach, ja, ich erinnere mich. Jetzt weiß ich, welche das ist.
Ganz kurz zur Handlung. Da ist ein Chefkoch, der gibt Kochunterricht und plötzlich ist da ein Schüler, der meint, er kann irgendwie komische Dinge hören und dann stecht er sich ein Messer in den Hals und es geschehen gruselige Dinge. Mhm. Und es ist ein super Film, kann ich nur empfehlen. Mhm. Das Ganze drumherum ist aber sehr witzig. Du weißt,
ja.
Was das Problem
ist,
mit dem
ist
drumherum
dieser,
ist?
Dieser, der so ein bisschen NFT-artig verkauft wurde. Im Sinne von, dass der irgendwie in limitiertem Ausmaß nur verfügbar ist, obwohl es digital ist, glaube ich.
Mhm.
Aber den haben, glaube ich, mehr Leute gesehen, als die Sachen verkauft haben, also deutlich mehr. Und diese Zahl wird halt immer größer. Also,
Also,
fragwürdig.
Ne, die haben davon 999 verkaufen von.
Mhm. Ja.
So, und dann irgendwie nach einem Monat Verkaufsphase war dann die Idee, dass die Leute, die den gekauft haben, den eben wieder verkaufen können und verleihen können.
Mhm.
Na, also wenn du den jetzt kaufen möchtest, zahlst du. Also vorher sollte er 15.000 Yen kosten, jetzt kostet er ungefähr 3.000. Und das letzte Mal, als ich nachsah und sie noch aktualisiert haben, wie viel sie verkauft haben, haben sie ungefähr 300 verkauft von den 999. Na?
Ja.
Und ich meine, der lief ja auch auf ein paar Festivals.
Mhm.
Aber den haben jetzt auf Letterboxd alleine 3500 Leute als gesehen eingetragen.
Sind ein paar mehr, ne?
Sind ein paar mehr. Und der war schon ähnlich hoch, bevor überhaupt diese Verleihphase angefangen hat. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Ich habe keine Ahnung.
Weiß niemand. Das ist sehr, sehr komisch, ja.
Also ich möchte nur kurz erwähnen, wenn du schon unbedingt den Drang hast, deinen Film eben wie so ein physisches Produkt anbieten zu wollen, was total bescheuert ist, denn der Vorteil von digital ist halt, dass den alle haben können, theoretisch. Und das wird gehandhabt wie eine Kack-Videothek. Das heißt, es sind dann nicht mal alle zum Verleih verfügbar.
Ja, finde ich auch scheiße.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich sagen, ich kaufe den und ich verleihe ihn an dich, dann kann ich den so lange nicht gucken.
Ja, das ist
als blöd. Wenn die physische Kassette aus der Videothek weg ist.
Ja, das
und das ist doch dumm. Ne? Also das ist schon mal saudumm. Und ich glaube, die haben sich gedacht, oh komm, da brauchen wir nicht viel ins Marketing zu stecken und die Leute machen das dann schon irgendwie für uns. Das Problem ist aber, dass mutmaßlich deren Kopierschutz nicht sehr gut ist und der dann halt, ne?
Haben wir gesehen, was passiert, ja.
Ja. Also ich meine, wenn du das schon unbedingt so machen willst, dann musst du das doch so sicher machen, dass den keiner kopieren kann.
Ja, das offensichtlich nicht, ne?
Also, hä? Wie doof kann man sein?
Entschuldigung. Ja, also, keinen guten Schutz investiert haben sie nicht. Ja, dass es wenigstens so ein paar Tage dauert, bis der geknackt ist und nicht sofort.
Ne, also wie gesagt, die Zuschauerzahlen gingen da schon rapide hoch, bevor der überhaupt zum Verleih raus war. Unmöglich. Also, ach. Wie blöd kann man sein?
Saudumme Idee generell, ja.
Ja, ja. Guckt ihn euch ruhig an, der ist super.
Ja, ich glaube, Kurosawa, also Kiyoshi, muss man ja dazu sagen, nicht, dass die Leute das falsch verstehen und hier wird von Zombie-Beschwörungen geredet. Ich glaube, über den redest du ja sehr oft hier, also
der ist super, wird
schon ganz okay sein, der Mensch, ja.
Ist ja auch einer von Daniels favorisierten Regisseuren.
Ja.
Ne? Und, ist gut.
Glaube ich. Ich muss erst glauben. Ich glaube, ich habe von ihm noch nichts gesehen, ich weiß es gar nicht.
Das kann gut sein. Ich sehe auch gerade, die haben auch zuletzt am 11. Mai irgendwas über diesen Film auf Twitter gepostet.
Ach so, ja, also, die haben auch aufgegeben.
Ich glaube, die schämen sich sehr.
Ist auch eine saudumme Idee, also schämt euch mal zurecht.
Ich meine, da haben sie jetzt zumindest einen guten Film finanziert, sind damit furchtbar auf die Nase gefallen und vielleicht der haben Film sie draus gelernt.
Der Film ist draußen. Das Beste daran. Ja,
der Film ist weiter draußen, als die das wollten.
Ja, finde ich gut.
Ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, du kannst doch 2024 nicht mehr mit NFT ankommen.
Ja, so, das geht nicht.
Das ist doch jetzt offiziell schon lange
alle Scheiße finden. Ja.
Ja, das ist schon längst Geschichte. Also, oder gibt's da noch irgendwas, was irgendwie Wert hat?
Nee, eigentlich nicht. Also gab's da auch noch nie.
Nee, aber zumindest war ja für eine Weile so diese Illusion, dass die Dinger einen Wert haben. Aber mittlerweile sind doch selbst diese blöden Affenbilder nichts mehr wert.
Ja, überhaupt nicht. Also jeder halbwegs intelligente Mensch hat das ja im Voraus direkt gesagt, dass das alles bald keinen Wert mehr hat. Und sie da, schau an, hat's alles nicht mehr. Ne? Was für eine Überraschung.
Ja.
Also total dumme Idee, vor allem 2014.
Ja.
Bisschen spät 14. für eine Geschichte, auf die man vor ein paar Jahren hätte reinfallen können und nicht jetzt.
Ja. Ne, also, ich meine, wenn das jetzt so tatsächlich ein physisches Ding wäre, Objekt, was man da halt aus der Videothek nehmen kann. Ne, die Idee ist ja exakt wie bei Videotheken, ne? Da hast du ja auch elend viel für eine Kassette bezahlen müssen als Videothek.
Ja.
Man konnte sie eben verleihen und das Geld wieder reinkriegen. Okay, cool. Aber warum sollte ich das mit einem digitalen Film so machen?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn.
Ich hoffe, sie haben daraus gelernt und machen es nicht wieder.
Finde ich gut. Aber den Typen können sie gerne finanzieren.
Ja, ist super. Ich fand das auch super. Ich habe die haben ein Interview gepostet mit ihm, auch gefragt wurde, wie er eben drauf kam, dass er da jetzt mitmacht.
Mhm.
Ja, dann, da hätte man auch sagen können, hätte man auch sagen können, ja, ist jetzt vielleicht nicht die geilste Idee, bei so einem offensichtlich dummen Kram mitzumachen. Mhm. Und er meint dann, er hätte einfach noch nie so einen 45-Minuten-Film gedreht, da hat er Bock drauf gehabt.
Ja, hat er seinen Film finanziert bekommen, richtig.
Ja, ne, er hat längere Filme gemacht, er hat kürzere Filme gemacht, aber so diese Länge hat er noch nie gemacht.
Finde ich gut. Finde
er gut, wollte er machen.
Ja,
finde ich eine solide Einstellung.
Hat er gemacht, ne? Kann man nicht gegen nichts sagen.
Ja, ich meine, wenn da einer kommt und sagt, hey, wir geben dir Geld, einen Film zu drehen, sagst du, ja, cool.
Mhm.
Mach ich. Ja.
Kommt der, ist denn dieses Jahr noch irgendwas, worauf du dich sehr freust, was später rauskommt?
Ich bin mir gar nicht so sicher, was dieses Jahr noch Großes kommt. Also,
Furiosa sehe ich mir natürlich an, richtig.
Ja.
Sehr komisch, wenn nicht.
Ja.
Ich finde, ich weiß nicht, ob ich den schaue, aber ich finde es zumindest interessant, dieses